Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mord auf Ex. Mein Name ist Leonie Bartsch.
Und mein Name ist Lynn Schütze. Und wir freuen uns sehr, dass ihr diese Woche wieder bei uns zuhört, wenn wir über wahre Verbrechen sprechen.
Heute, Lynn, geht es um eine ein bisschen andere Folge. Es geht um einen deutschen Fall und es geht um ein Thema, das ich sehr spannend finde, aber auch sehr gruselig. Es geht um Exorzisten.
Oh Gott.
Hast du dazu eine Meinung? Wie stehst du zu dem Thema?
Oh, das ist ein Thema, das ich super gruselig finde. Also es ist auch ein Thema, das ja viel so in Horrorfilmen bearbeitet wird. Und ich glaube, spätestens seit dem Fall Anneliese Michel, von dem man ja auch schon viel gehört hat, ein sehr bekannter Exorzismusfall, wo ein junges Mädchen ganz grauenhaft gestorben ist, ist das immer so eine Geschichte, wo ich denke, oh, da würde ich gerne eigentlich mehr drüber erfahren, würde ich gerne auch eigentlich mal mit dir drüber sprechen, aber ich finde es auch so gruselig, dass ich mich da immer so ein bisschen vorgedrückt habe. Aber ich glaube, ich weiß ja auch, warum wir das heute machen, weil wir haben ja beide einen Podcast zu diesem Thema gehört, der uns ja schockiert und fasziniert hat. Und ich bin total gespannt. Das ist ja die Geschichte, über die wir heute sprechen werden, oder?
Genau. Also an alle, die diesen Podcast nicht kennen, er heißt Dämon, ist vom SZ-Magazin. Und diese Folge ist tatsächlich zusammen mit der SZ entstanden. Also es gibt heute die komplette Geschichte vom sogenannten Exorzisten aus dem Internet, Nature23.
Es ist ja auch ein super aktuelles Verbrechen. Also wenn ich mich richtig erinnere, passiert das im Jahr 2020.
Mhm.
Und das ist eine der gruseligsten Geschichten, die ich seit langem gehört habe.
Ja.
Und die Vorstellung, dass sowas aktuell noch in Deutschland passiert, ist total erschreckend. Und deswegen bin ich umso gespannter darauf, dass du uns nochmal den ganzen Fall schilderst.
Und damit geht's jetzt gleich los. So, Lynn, ich glaube, wir können uns bereit machen auf eine Geschichte, die es so noch nicht bei Mord auf Ex gegeben hat. Und ich würde sagen, wir starten. Nennen wir sie mal Amelie. Das ist nicht ihr echter Name, den haben wir geändert, um sie zu schützen. Amelie ist heute 17 Jahre alt und lebt in einer deutschen Großstadt. Aber zum Zeitpunkt, als diese Geschichte hier beginnt, ist sie noch 15. Es ist das Jahr 2022. Amelie wohnt in einer Jugendeinrichtung in Nordrhein-Westfalen. In diesem Haus leben Teenager, die durchs Raster gefallen sind. Umgangssprachlich würde man sagen Systemsprenger, also Jugendliche, die schon ziemlich heftig drauf sind. Das sagen selbst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendeinrichtung. Und das bedeutet, dass einige der Jugendlichen Leute verprügelt haben in der Fußgängerzone, teilweise mit Hämmern. Andere setzen sich in die Führerkabine einer Straßenbahn und klauen die ganze Tram. Und viele, die in dieser Einrichtung leben, sind auch schon aus vielen anderen Einrichtungen rausgeflogen.
Ja, es sind wahrscheinlich auch Leute mit schweren traumatischen Erlebnissen und die einfach auch viele Sachen machen, um Aufmerksamkeit zu kriegen, die sie vielleicht in ihrem Leben bisher nicht so viel bekommen haben.
Ja, und sie sind aus anderen Einrichtungen rausgeflogen, teilweise weil sie zu aggressiv sind oder sich nicht an Regeln gehalten haben, teilweise weil sie Ausreißer waren und nicht nach Hause kamen oder weil die Pädagoginnen und Pädagogen dort schlichtweg nicht weiter wissen. Aber Amelie, über die ich heute rede, die ist nicht so. Die ist eigentlich ganz anders. So anders, dass die Betreuerinnen hier sagen, eigentlich gehört Amelie nicht hierher. Amelie ist nämlich ein Vorbild. Während die anderen Teenager manchmal ziemlich wild sind, ist Amelie eher ruhig und zuverlässig. Sie geht pünktlich zur Schule und kommt auch pünktlich wieder. Ziemlich klug ist sie auch, reflektiert. Die Pädagogen haben oft das Gefühl, sie reden gar nicht mit einer 15-jährigen Teenagerin, sondern mit einer volljährigen jungen Frau. Amelie hat auch hohe Ziele. Sie möchte Abi machen und dann studieren. Journalistin möchte sie werden. Alles scheint gut. In ihrer Freizeit liest Amelie gerne dicke Fantasy-Romane. Sie zeichnet auch gern. Am meisten interessieren sie Dämonen und Geister. Im Internet chattet sie mit Mädchen, die auch für solche Themen brennen. Die Betreuer finden das anfangs ein bisschen merkwürdig, aber so richtig Verdacht schöpft niemand. Sind halt Jugendliche, denken sie. Und damit fängt es an. Das ist auch vielleicht mal ein guter Moment, Lynn, um dich zu fragen, ob du eigentlich an Geister und Dämonen und diese ganzen Sachen glaubst, die Amelie so im Internet recherchiert?
Also mittlerweile nicht mehr. Und ich hoffe auch immer, dass es keine Geister und Dämonen gibt. Also ich will daran auch gar nicht glauben, weil ich glaube, sonst hätte ich durchgehend Angst. Aber ich muss sagen, als ich im Alter von Amelie war, habe ich durchaus manchmal dran gedacht, dass es irgendwas Übermenschliches gibt. Mhm. Und wenn ich abends manchmal im Bett lag, habe ich auch oft gedacht, es kommt ein Dämon oder es kommt jemand, der mich entführen will. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Amelie ähnlich ist wie auch bei mir. Ich bin einfach jemand, der eine unglaublich große Fantasie hat. Ich habe schon immer ganz wild geträumt, hatte viele Geschichten in meinem Kopf. Und dadurch ist natürlich dieser Glauben an irgendwie was Übermenschliches, an Dämonen, an Geister, an Gespenster, an Hexen, Vampire, was weiß ich, auch eher präsent als bei Leuten, die vielleicht nicht so eine große Fantasie haben.
Ja, und so ist es auch bei Amelie. Also die liest diese Fantasy-Romane und ich kenne das auch von mir, man wünscht sich ja dann manchmal auch, dass ein bisschen Magie tatsächlich existiert. Aber bisher hat Amelie sowas noch nicht erlebt. Doch dann, an einem Tag, verschwindet Amelie plötzlich. Dieser Tag ist eigentlich ein ganz normaler Tag. Es ist ein schöner Hochsommer. Die Stimmung ist leicht. Das Ende der Pandemie ist da. Eine Euphorie streift durchs Land. Das liegt unter anderem auch am 9-Euro-Ticket, das gerade eingeführt wurde. Ganz Deutschland tuckert durch die Gegend. Amelie und ihre anderen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner machen zusammen einen Trip in den Tierpark. Nur noch ein paar Wochen, dann ist Amelie 16 Jahre alt. Als die Gruppe nach dem Ausflug wieder nach Hause will, fragt Amelie ihren Betreuer, ob er sie am Bahnhof absetzen kann. Sie möchte noch eine Freundin besuchen. Immerhin ist es Sommer, es sind Ferien. Der Betreuer ist ein bisschen skeptisch. Amelie hat schon öfters von Freundinnen erzählt, aber zu Gesicht bekommen hat er nie eine. Aber Amelie beruhigt ihn. Sie kommen heute Abend zurück und wenn später wird, meldet sie sich. Der Betreuer fährt sie also zum Bahnhof und dann ist sie weg. Am Abend versucht das Team, Amelie zu erreichen, ohne Erfolg. Die Leiterin der Einrichtung ruft die Polizei an, aber die können nicht weiterhelfen ohne Anhaltspunkt. Außerdem ist Amelie ja noch nicht lange verschwunden. Vielleicht hat sie mit der Freundin ja einfach die Zeit vergessen, wie Teenager halt so sind. Und ich musste da zum Beispiel auch an eine Geschichte denken. Meine Schwester hat als Psychologin in exakt genau so einer Jugendeinrichtung mal gearbeitet. Mhm. Und sie hat mir das auch erzählt und das fand ich schon richtig spannend. Sie hat erzählt, dass sie einfach regelmäßig die Polizei rufen, weil das ganz normal ist bei diesen Teenagern. Weil die Mitarbeiter und Psychologen in der Jugendeinrichtung haben ja die Vormundschaft und wenn die nicht da sind, müssen die Polizei einschalten, aber die übernachten auch einfach oft bei Freunden, bei irgendwelchen Leuten, die sind teilweise auch auf der Straße unterwegs und feiern irgendwo und sind halt rebellischer als manch anderes Kind, einfach durch die Erfahrung, dadurch, dass die aus nicht stabilen Elternhäusern kommen oder gar keine Eltern mehr haben. Und dementsprechend ist das jetzt nicht so außergewöhnlich, dass hier auch die Betreuer von Amelie die Polizei rufen müssen. Doch dann passiert etwas, mit dem die Betreuer nicht gerechnet haben. Nach Stunden bekommt die Teamleiterin einen Anruf von einer Kollegin. Die hat jetzt einen Hinweis erhalten und in diesem Hinweis heißt es, sie solle jetzt sofort YouTube öffnen und einen Livestream schauen.
Oh, das ist ja erstmal total merkwürdig. Mhm. Ne? Ja, ich würde mich wundern, aber ich würde auch einen Schock kriegen und ich hätte total Angst, was ich in diesem Livestream sehen würde.
Ja, und die Teamleiterin ist auch total überrumpelt. Die ist eigentlich gerade beim Essen und als sie den Livestream öffnet, da fällt ihr fast die Gabel aus der Hand. Und davon hat sie auch erzählt.
Hey, guck mal da auf YouTube. Anscheinend ist eure gerade in dem Livestream bei irgendeinem Typen, der hier so Religionsvideos macht. Und die reden darüber, dass sie eine Persönlichkeitsstörung hat. Guck mal, und die ist doch vermisst, oder nicht so?
Der Livestream ist ohne Video und ziemlich ruckelig. Man sieht keine Person, sondern hört nur zwei Stimmen. Die eine gehört Amelie.
Hallo.
Sie klingt verschüchtert, unsicher.
Nein.
Die andere Stimme gehört einem Mann, so um die 40. Er hostet den Stream und nennt sich Nature23. Seinen echten Namen nennt er nicht.
Sehr schön, Ruben, das freut uns, dass auch Sie wieder einschalten haben zu diesem ja eher spontanen Livestream. Ich wollte gar keinen machen, aber wollte unbedingt einen machen. Jetzt habe ich gesagt, na gut, wir machen halt einen. Würdest du sagen, dass du mich auch kontaktiert hast, wegen den Möglichkeiten, zu helfen, mit dem Problem umzugehen, ob nun vielleicht eine Heilung, also von den Symptomen, den Negativsymptomen, so nennen wir sie mal, oder gar nicht. Hast du mich einfach so kontaktiert mit, oh, der Nature, ah, cool, guck mal, was da so geht, keine Ahnung, ob der, keine Ahnung, böse ist, nicht böse ist. Schwierig zu beantworten. Hast du schon mal davon gehört, dass Nature 23 gewisse Hilfsangebote anbietet Personen, die betroffen sind von DIS?
Ja.
Wäre das für eine Option für dich?
Nein.
Also wir hören ja jetzt anscheinend da einen Mann, den würde ich jetzt mal als Nature 23 einschätzen. Mhm. Und der spricht ja mit einer jungen Frau, also wahrscheinlich Amelie. Und sie ist ja eher sehr ruhig, sehr zögerlich und er versucht sie ja irgendwie zu überreden, ja, dass sie an gewissen Hilfsangeboten teilnimmt. Und er spricht ja auch davon, dass sie irgendwelche Probleme hat, wo er ihr helfen soll. Ich finde das einfach total merkwürdig, was da passiert und dass das als Livestream übertragen wird, ehrlich gesagt.
Genau. Geht mir genau gleich. Es klingt ja fast so, als ob er sie auch so ein bisschen reinzieht in diese Nummer. Sie ist ja sehr ausweichend. Amelie antwortet auch nur sehr kurz, immer nur mit einzelnen Wörtern. Und er fragt immer penetrant weiter. Es ist eine ganz komische Szene.
Ich habe jetzt erstmal ein relativ ungutes Gefühl, da wirst du bestimmt auch noch drüber sprechen. Amelie ist ja ein 15-jähriges Mädchen und er klingt deutlich älter.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich finde eh, dass solche Hilfsangebote, was auch immer das sein mag, dass man das mit den Eltern besprechen muss, wenn ein Kind, oder mit den Erziehungsbeauftragten, wenn ein Kind unter 18 ist. Und mit 15 Jahren, ja, habe ich eher das Gefühl, dass man da manipuliert werden kann, gerade von jemandem, der so selbstbewusst und aktiv jetzt auftritt wie dieser Mann.
Absolut. Und wir schauen uns jetzt mal kurz den Kanal an, auf dem das Ganze hochgeladen wird. Das ist ein YouTube-Kanal und dem folgen zu diesem Zeitpunkt fast 25.000 Menschen. Und langsam schalten sich auch immer mehr Leute in den Stream ein. Sie stellen jetzt Nature 23 Fragen. Die sind eher neugierig und interessiert und keiner der Follower ist wirklich schockiert, dass da ein minderjähriges Mädchen bei ihm sitzt. Nur eine Userin, der fällt das auf. Und die schreibt jetzt den Chat voll. Das Mädchen ist meine Freundin, sie ist 15 Jahre alt. Lass sie frei, du bist doch nicht mehr ganz dicht. Die Userin heißt Hildi. Und Hildi ist tatsächlich eine Freundin von Amelie. Die beiden kennen sich aus dem Internet und haben sich über ihre Leidenschaft für Übernatürliches kennengelernt. Hildi war diejenige, die Amelies Einrichtung alarmiert hat. Nature 23 weicht den Vorwürfen von Hildi aus oder spielt sie herunter. Stattdessen lenkt er das Gespräch auf ein anderes Thema. Amelie ist angeblich bei ihm, sagt er, weil sie eine psychische Erkrankung hat. Und er wiederum biete gewisse Hilfsangebote an, so nennt er das. Was genau das aber heißt, das sagt er nicht. Und auch am nächsten Tag kommt sie nicht nach Hause und auch am übernächsten Tag nicht. Fast 4 Tage lang sucht alle Welt nach Amelie, aber ohne Erfolg. Keiner weiß, wohin sie gefahren ist und von wo aus Nature 23 seinen Livestream gehostet hat. Amelie bleibt einfach verschwunden.
Aber das ist ja super gruselig, ne? Es könnte ja auch eine Entführung sein. Er hat ihr anscheinend irgendwas vorgeschlagen, wo sie sehr, ja, bestimmt abgelehnt hat. Und ich würde mir natürlich jetzt schreckliche Sorgen machen, wenn ich Amelie kennen würde.
Das machen die Mitarbeiter in der Wohngruppe auch, bis sie eines Morgens einfach so wieder auftaucht. Es ist gegen 8 Uhr morgens und sie ist plötzlich einfach wieder da. Amelie wirkt etwas geschwächt, sie wirkt dehydriert und sie berichtet auch von etwas Schockierendem. Sie erzählt, dass sie bei Nature 23 war und dass er sie vergewaltigt hat. Bei der Betreuerin klingeln jetzt alle Alarmglocken. Sie sagt, Amelie muss sofort zur Polizei und aussagen, also packen sie Amelies Klamotten ein. Sie hoffen halt, dass das irgendwie mögliche Beweisstücke sein könnten und die von der Polizei untersucht werden. Auf der Wache will Amelie mit der Polizistin alleine sprechen, also ist ja auch irgendwie verständlich. Sie möchte das lieber einer freundlichen Frau erzählen und die Polizistin sitzt dann auch geduldig ihr gegenüber. Sie nickt Amelie aufmunternd zu und Amelie erzählt ihre Geschichte.
Ja, von einer Vergewaltigung zu berichten ist natürlich auch nicht ohne, ne? Also das hat ja auch leider oft was mit Scham zu tun, dass man dann das Gefühl hat, irgendwie man wäre sogar selber schuld an dieser Situation, was total absurd ist. Aber ich finde das jetzt erstmal so schlimm. Wir haben hier ein junges Mädchen,
ja,
die einfach verschwunden war und jetzt kommt sie zurück und erzählt, dass sie vergewaltigt wurde.
Und ich verstehe auch, dass Amelie da vielleicht eher zurückhaltend ist und eher ängstlich, weil sie ist ja freiwillig zu Nature 23 hingefahren. So wirkt es ja erstmal. Und das ist natürlich auch widersprüchliches Verhalten. Das wird jetzt der Polizei auffallen und wird noch zum Problem in diesem Fall.
Aber ganz kurz, ne? Das finde ich, also das habe ich mir auch gedacht, als ich mich selbst schon mit diesem Fall beschäftigt habe. Das finde ich immer so schlimm, wenn wir über das Thema Vergewaltigung sprechen. Ich weiß, das muss nachweisbar sein und das ist ganz, ganz wichtig, weil natürlich kann es auch zu Falschbeschuldigungen kommen. Aber erstmal ist ja immer die große Frage, warum sollte jemand sowas behaupten? Was bringt das einem? Und dann ist halt die zweite Sache, so etwas erlebt zu haben, das macht Wunden auf. Und dass dann alles nochmal so, ja, durchgekaut wird, ist natürlich auch nicht einfach. Und dieses widersprüchliche Verhalten, wovon hier gesprochen wird, dass sie zu ihm gegangen ist, und ich glaube, es geht dann darum, dass sie zu ihm ja freiwillig gegangen ist. Sowas kann auch in einer Situation passieren, wo du erst freiwillig reingehst und dann ist es nicht mehr freiwillig.
Das kann sogar auch durch deinen Partner passieren, mit dem du eigentlich eine Beziehung führst. Also es kann in allen möglichen Lebenslagen und Situationen passieren. Also das ist eine ganz wichtige Sache und die, ja, könnte uns noch sehr wütend machen in dieser Recherche.
Und ich frage mich natürlich auch, wie weit kann man von Freiwilligkeit ausgehen, wenn wir hier von einem minderjährigen Mädchen sprechen?
Absolut. Aber wir müssen uns jetzt erstmal damit beschäftigen, was überhaupt passiert ist. Und das erfahren wir zum ersten Mal von Amelie selbst. Amelie hat Nature 23 über YouTube kennengelernt, erzählt sie. Dort hat er einen großen Kanal. Auf YouTube und TikTok zusammen sind es fast 30.000 Abonnenten. Nature 23 inszeniert sich hier als sogenannter Bibellehrer und referiert über das Alte und das Neue Testament. Da Nature 23 auch überall seine Nummer einblendet, kam dann auch der Kontakt mit Amelie zustande. Die beiden schreiben jetzt erstmal eine Weile. Und in diesen Nachrichten, da reden sie buchstäblich über Gott und die Welt. Denn Glaube, das ist ein großes Thema für Nature 23. Für Amelie ist das auch nicht fremd. In der Pflegefamilie, in der sie früher gelebt hat, spielte der Glaube auch eine große Rolle. Sie hatte außerdem eine schwierige Kindheit und wurde schon als kleines Kind von ihren Eltern getrennt. Sie spürt die Geister der Vergangenheit. Mit anderen Teenagern kommt sie nicht ganz so gut klar. Sie hat das Gefühl, dass sie da irgendwie nicht so richtig reinpasst. Und auf einmal ist da dieser erwachsene Mann, der sich für sie und ihre Gedanken und Probleme interessiert. Er nimmt sie ernst und er macht ihr sogar Komplimente. Sie erzählt diesem fremden Mann von ihren Hobbys und Interessen für Fantasy-Romane und Dämonen und Geister. Aber sie erzählt auch, dass sie sich einsam fühlt, mal depressive Phasen hat und dass sie auch glaubt, dass irgendwas nicht so richtig mit ihr stimmt. Nature 23 hört geduldig zu. Er reagiert verständnisvoll und er hat zu ihrem Problem auch immer gleich eine Vermutung. Es könnte sich ja vielleicht um eine Persönlichkeitsstörung handeln, ausgelöst durch böse Geister, die sie in ihrem Körper hat. Und was für ein glücklicher Zufall, er könnte sie davon befreien, durch einen Exorzismus. Vielleicht könnten sie sich ja mal treffen, fragt er. Und das ist jetzt auch der Moment, in dem wir uns mal mit Nature 23 genauer beschäftigen müssen. Mit diesem sogenannten Internet-Exorzisten.
Ich komme erstmal über den Fakt nicht hinweg, dass ein etwa 40-jähriger Mann meint, er muss ein 15-jähriges Mädchen exorzieren. Also, ja, finde ich schon mal fragwürdig. Aber ja, ich frage mich natürlich, wie ist er da hingekommen? Hat er das schon mal gemacht? Und was bedeutet überhaupt exorzieren für ihn?
Das schauen wir uns jetzt an. Lange war Nature 23 nur ein Phantom. Auf Social Media wirkte er sehr nahbar. Er streamt hier seinen Alltag, wie er Häuser renoviert oder durch die Gegend fährt.
Sehr Livestream-Zeit, hier auch auf YouTube.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, zum Hebräerbrief, dem 9. Kapitel, das wir uns heute anschauen wollen.
Und dort finden wir diese Dinge vor, dass Geister, unreine Geister oder Dämonen, Teufel, wie es dort bezeichnet wird, ausgetrieben werden.
Seine Videos gehen oft mehrere Stunden und er redet da über Verschwörungsmythen oder über radikal-christliche Endzeit-Szenarien. Auch viel über Dämonen und Geister. Dabei blendet er überall seine Handynummer und Bankdaten ein. Denn er möchte nicht nur von potenziellen Opfern kontaktiert werden, sondern er möchte auch Spenden sammeln. Spenden für sich selbst. Ansonsten muss man sagen, ist über sein Privatleben nicht so viel bekannt. In seinen Videos sieht man Nature23 aber nie. Man sieht nie sein Gesicht, man hört nur seine Stimme. Er klingt erstmal sonor und angenehm. Und viele der Leute, die mit ihm zu tun hatten, erzählen von einem Charisma, das er hat. Aber neben seinen Vorträgen über die Bibel geht er noch einer anderen Sache nach. Exorzismen, also Teufelsaustreibungen. Nature23 bezeichnet sich als, Zitat, Deutschlands letzter öffentlicher Exorzist. Das schreibt er auch öfter mal in Nachrichten, zum Beispiel auch in Nachrichten an Journalisten. Da verabschiedet er sich mit genau diesem Titel. Auch finde ich eine gewagte Aussage, weil ich habe das Gefühl, es gibt schon noch ein paar mehr. Irgendwo.
Ich habe das Gefühl, er ist sehr stolz drauf, was ich ein bisschen komisch fand, als ich das erste Mal gehört habe, wo ich so gedacht habe, weiß ich nicht, ob man darauf so stolz sein kann. Beziehungsweise es ist auch so ein bisschen reißerisch, ne? Also er will ja auch irgendwie gefühlt, dass seine Geschichte erzählt wird. Ich sehe schon so eine Bildtitelseite, der letzte Exorzist Deutschlands. Und ich weiß gar nicht, ob er das so schlecht fände.
Also leider gehe ich davon aus, dass diese Folge auch von ihm gehört wird.
Ja.
Also Nature23, wenn das hier hörst, es ist nicht so cool, wie du denkst. Während er sich so bezeichnet, bezeichnen ihn manche Leute als den gefährlichsten YouTuber Deutschlands. Da gibt es zum Beispiel dieses eine Video. Man sieht da eine Frau, die ist zwischen 30 und 40 Jahren ungefähr alt und sie liegt auf einem schmalen Bett in einem schummrigen Kellerraum. Um den Bauch der Frau ist ein breiter Gurt gespannt. Ihre Handgelenke sind mit Riemen an das Bettgestell gebunden und neben ihr kniet Nature23 in Jogginghose und dunklem Hoodie. Wir sind also hier mitten beim Ritual. Nature23 krempelt jetzt den linken Ärmel der Frau hoch und entzündet dann ein Streichholz. Und ich spiele es euch jetzt mal ab. Das fand ich war eine der verstörendsten, gruseligsten Stellen auf dem ganzen Kanal in all seinen Videos. Und damit ihr auch mal einen Einblick kriegt, was hier gerade passiert, würde ich tatsächlich mal live reinhören.
Verlässt du jetzt diesen Körper? Ob du diesen Körper verlässt? Verlässt du jetzt diesen Körper, unreiner Geist? Verlässt du jetzt diesen Körper? Du sollst antworten. Verlässt du jetzt diesen Körper oder willst du weiter gequält werden? Möchtest du weiter gequält werden, unreiner Geist? Möchtest du weiter gequält werden? Verlässt du jetzt den Körper? Antworte. Verlässt du jetzt diesen Körper? Dann renn raus. Du verlässt ihn durch den Mund.
Also das ist tatsächlich super gruselig, ne? Und ich glaube eigentlich nicht an Dämonen oder Geister oder irgendwas, aber dieses Fauchen, dieses Zischen, klar. Also da hast du schon Angst, dass tatsächlich irgendetwas im Körper dieser Frau sein könnte. Und im Video sieht man ja auch noch, dass diese Frau sich windet, dass sie irgendwie versucht, diesem Feuer zu entkommen. Sie hat halt Angst davor und das ist für mich Absolut. Ja auch total logisch, weil erstmal, also ich hätte auch Angst davor, dass halt brennendes Feuer auf meinen nackten Oberarm gepackt wird. Und ich frage mich auch wirklich die ganze Zeit, ist sowas erlaubt?
Nature23 nähert sich in diesem Video der Frau mit dem Streichholz, das brennt. Und dabei spricht er Gebete und ruft die vermeintlichen Geister an, die er in ihrem Körper vermutet, was es halt so viel gruseliger macht. Als sie dann die Hitze der Flamme spürt, zappelt sie, stemmt ihren Körper hoch und wimmert gequält. Und dann schreit sie auf, als Nature23 die Flamme auf ihre Haut ausdrückt.
Feind des Bösen, Feind alles Guten, verlasse diesen Körper. Verlasse diesen Körper, unreiner Geist. Verlasse ihn. Verlasse ihn. Verlasse diesen Körper in dem Namen des Herrn Jesus. Verlasse ihn jetzt. Verlasse diesen Körper, unreiner Geist.
Verlässt jetzt diesen Körper im Namen des Herrn Jesus.
Und Lynn, das Ganze geht ganze 1,5 Stunden lang so weiter. Also es ist so verstörend. Dieses Video ist Anfang 2022 entstanden. Die Kamera steht hier die ganze Zeit in der Ecke und immer wieder redet Nature23 auf die Frau ein. Er zitiert hier zum Beispiel Bibelpassagen und presst ihr dabei die Hand auf die Stirn. Er entzündet auch noch weitere Streichhölzer und drückt auch diese Streichhölzer wieder auf der Hand der Frau aus. Und er schlägt und kneift sie an der Brandstelle.
Es wirkt einfach wie eine Folterung, ne?
Wirklich. Mal schreit die Frau auch, also sie hat Schmerzen, mal liegt sie aber auch völlig erschöpft da und redet nicht mehr. Und die merkwürdigsten Stellen sind die, in denen sie ganz leise flüstert, mit einer ganz komischen Stimme. Und auch da hören wir mal rein.
Fürchtest du nicht Gott?
Ich werde dich jagen.
Dann jag mich doch. Aber erst verlässt du diesen Körper. Gehst du jetzt hinaus aus diesem Körper?
Dann suche ich mir einen anderen.
Ja, such dir doch einen anderen. Na, dann mach das doch, wenn es Gott dir erlaubt. Jetzt verlasse diesen Körper.
Ich werde dir alles nehmen, was dir wichtig ist.
Was denn?
Alles.
Ja, das kann ja jeder sagen.
Das fand ich so creepy.
Mhm. Ja, das ist richtig gruselig. Also es ist wirklich sehr, sehr gruselig, weil sie natürlich so zischt und auch dann so dieses, ja, also du hast wirklich kurz das Gefühl, dass irgendwie
tatsächlich ein Teufel ausgetrieben wird.
Ja, also ich habe einfach sehr viele Fragen, ne? Also was passiert da wirklich? Warum reagiert die Frau so? Warum wird sie aber auch da ja festgehalten? Und warum lässt sie das alles mit sich machen?
Absolut. Und um das zu verstehen, müssen wir uns mal kurz anschauen, was diese Teufelsaustreibungen überhaupt sind. Denn es ist so, dass es die eigentlich in Deutschland gar nicht mehr offiziell gibt. Hin und wieder hört man zwar, dass ein Bistum zum Beispiel doch mal einen Exorzismus in Betracht zieht, aber der letzte Fall, den man wirklich kennt, der ist mehr als 15 Jahre her. Der hat in Paderborn stattgefunden und seitdem ist das Thema ein großes Tabu.
%70 der rund 6.500 Einwohner zählenden Stadt Klingenberg am Main, am Westrand des Spessart, sind katholisch. Katholisch war auch die Pädagogikstudentin Anneliese Michel, die am 1. Juli starb. Todesursache laut Obduktionsbefund Unterernährung. Seit dem 24. September 1975 hatten zwei Priester versucht, ihr mit dem großen Exorzismus den Teufel auszutreiben.
Anneliese Michels Leidensweg beginnt schon früh. Als Schülerin hat sie nämlich erste Krampfanfälle, sie tobt und will sogar Fratzen gesehen haben. Die Ärzte diagnostizieren ihr daraufhin Epilepsie, aber das will die tief religiöse Familie Michel nicht akzeptieren. Die wenden sich stattdessen erstmal an den Pfarrer Ernst Alt. Und der ist dann auch bald davon überzeugt, dass Anneliese von einem Dämon besessen sei. Weitere Geistliche werden daraufhin konsultiert, unter anderem auch ein Exorzismus-Spezialist, und der schreibt in seinem Gutachten, Anneliese ist besessen, und zwar ist der Hauptteufel ein Judas. Ein Priester müsste daraufhin beauftragt werden, heißt es in dem Gutachten. Und der Würzburger Bischof Josef Stangl ordnet daraufhin den Exorzismus an. Und dann beginnt eine grausame Tortur. Pfarrer Alt und Pater Renz beten über mehrere Monate regelmäßig Exorzismen, insgesamt 67 Mal. Und sie nehmen diese Sitzungen auch auf Tonband auf.
Alles zu sagen, was ich sage, im Namen Jesu und im Namen Maria.
Im Namen der Dreifaltigkeit,
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Du musst alles sagen, was du mir zu sagen hast. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Mutter Gottes wird dich dazu zwingen.
Anneliese ist währenddessen in ihrem Elternhaus völlig isoliert. Generell, muss man sagen, wissen auch nur wenige Eingeweihte überhaupt, was da gerade abgeht. Anneliese geht es daraufhin auch immer schlechter. Sie schreit und tobt, sie verletzt sich selbst und isst auch nicht mehr. Weder die Eltern noch die Priester holen einen Arzt. Am 1. Juli 1967 stirbt sie daraufhin an Unterernährung und Entkräftung. Und man kann sich ja jetzt auch fragen, was folgt daraufhin? Tatsächlich gibt es ein Gerichtsverfahren. Es gibt danach einen Prozess und auch ein Urteil, das ist aber nicht gerade hart. Die Eltern und die beiden Priester werden wegen fahrlässiger Tötung zu 6-monatigen Haftstrafen verurteilt. Aber die Haftstrafe wurde dann nochmal umgewandelt und zwar zu 3 Jahren auf Bewährung. Nach dem Tod von Anneliese haben die Bischöfe das Exorzismusritual überarbeitet und haben mittlerweile eine medizinische Betreuung festgeschrieben. Das heißt aber auch, angeordnet werden kann die Teufelsaustreibung immer noch. Die Bistümer sind da sehr vorsichtig geworden und verweisen diese Leute dann meistens eher an Psychotherapeuten. Der Fall war dann auch ein riesiger Schock für die Kirche insgesamt, also man muss sagen, die Kirche ist seitdem eher demütig dem Thema gegenüber und trotzdem fasziniert Exorzismus immer noch die Menschen. In den Kinos sind solche Filme ja auch regelmäßig Kassenschlager, aber auch im realen Leben gibt es, wie wir ja sehen, anscheinend das Bedürfnis danach. In Italien zum Beispiel soll jede Diözese einen Exorzisten haben und in Polen gibt es sogar Massenaustreibungen in gut gefüllten Stadien. In Deutschland bieten vor allem freikirchliche Gemeinden solche, Zitat, Befreiungsdienste an. Es heißt, in unruhigen Zeiten wenden sich die Leute wieder mehr Gott zu und damit auch dem Glauben an das Böse. Und das ist in diesem Fall auch der perfekte Nährboden für Menschen wie Nature23.
Also natürlich ist es irgendwie einfach zu sagen, statt dass jetzt jemand wirklich eine Krankheit hat, um die wir uns langfristig kümmern müssen, dass jemand sich schlecht verhält oder dass jemand tatsächlich auch geistig oder körperlich eingeschränkt ist, dass man sich das eingesteht, ist manchmal schwieriger, als dass man einfach sagt, der Teufel sitzt in dieser Person. Und sobald wir den Teufel ausgetrieben hat, ist alles ganz normal, in Anführungszeichen, bitte verstehen. Und diese Person verhält sich so, wie ich möchte, dass sie sich verhält. Ich finde, dass gerade bei Kindern so schlimm, wenn Eltern meinen, das für ihre Kinder entscheiden zu müssen, dass dieses Kind jetzt irgendwie den Teufel ausgetrieben bekommen muss. Ja, weiß ich nicht. Ganz schwierig.
Und das sind leider die Momente, in denen sich Menschen an Nature23 wenden. Es sind nicht nur Eltern, es sind vor allem auch Betroffene, die einfach keinen anderen Ausweg wissen.
Nature23 sucht ja auch konkret solche Leute. Also er kommentiert ja auch Videos, wo zum Beispiel über psychische Krankheiten gesprochen wird, da schreibt er ja konkret runter, falls jemand sowas hat, soll er sich bei ihm melden. Dadurch kommt es natürlich, dass sich auch sehr junge Menschen bei ihm melden, die einfach keinen anderen Lösungsweg in diesem Moment sehen.
Trotzdem, obwohl er so aktiv ist in den sozialen Netzwerken, war es lange ein Geheimnis, wer Nature23 überhaupt ist. In seinen Videos sieht man nie sein Gesicht, auch seine Gestalt verschleiert er ja. Aber mittlerweile, vor allem auch durch die Recherche der SZ, wissen wir, wer er wirklich ist. Der Mann hinter dem Pseudonym ist Markus B. Er ist ein gedrungener, zur Glatze neigender Typ mit kräftiger Statur. Aufgewachsen ist Markus in den Sozialsiedlungen von Berlin-Hellersdorf. 1983 wurde er geboren. Er hat einen Bruder, die Eltern sind vom DDR-Sozialismus geprägt und es sind einfache Leute. Köche und Möbelmonteure. Nach der Realschule macht Markus eine Ausbildung zum Film- und Videolaboranten. Also er lernt eigentlich, wie man analoge Filme entwickelt und bearbeitet. Er lernt nicht, wie man einen Teufel austreibt, ne? Also das ist auch immer noch wichtig an dieser Stelle. Dann folgen 5 Jahre bei der Bundeswehr, stationiert in Süddeutschland. 2 Jahre arbeitet Markus B. in seinem alten Ausbildungsbetrieb und in diesen 2 Jahren passiert etwas mit ihm. Im Internet schaut er sich Berichte an über 9/11 und die vermeintlich wahren Hintergründe, über das Bankensystem, über die Mondlandung und die Chemtrails.
Also eigentlich, wie man heute sagt, Verschwörungsmythen, oder?
Ja, und er lässt sich da richtig reinziehen. Er schaut sich jede dieser Dokus an. Also Doku ist ein falsches Wort, weil es sind oft ja einfach reine Lügen, die mit extrem antisemitischen Inhalten gefüllt werden. Es sind Dokus über sogenannte Lügen in den Schulbüchern, über die Evolutionstheorie, über Gott und über Engel. Markus B. stammt eigentlich aus einer total agnostischen Familie. Die Eltern sind zwar offiziell Mitglieder der Kirche, aber zum Sonntagsgottesdienst geht schon lange keiner mehr. Vor etwa 12 Jahren liest Markus zum ersten Mal die Bibel. Und da liest er sie auch direkt komplett durch. Und von einem Thema ist er besonders fasziniert. Dämonen und unreine Geister, die für alle möglichen Gebrechen verantwortlich sein sollen. Und Markus liest, dass ein Mann anscheinend durch die Lande zog, um die Leute von diesen Wesen zu befreien. Sein Name war Jesus. könnte man natürlich jetzt auch sich fragen, ob Markus sich von Jesus hat so sehr inspirieren lassen, dass er sich selber als zweiten Jesus interpretiert.
Mhm.
Ja.
Ja, könnte auf jeden Fall der Fall sein.
Im Job wird Markus B. für seine Bibelstunden, die er bald für Kollegen abhält, sehr kritisch beäugt. Irgendwann kommt sogar die Kriminalpolizei zu ihm, weil jemand seine Radikalisierung meldet. Also da hätte schon aufgehalten werden können. Aber Markus will ohnehin nicht mehr arbeiten, sondern sich hauptberuflich mit dem Glauben beschäftigen. Er bricht auch mit seiner Familie, die für sein neues Leben wenig Verständnis hat. Seine neue Familie findet Markus B. vor über 10 Jahren zunächst in einer freien Gemeinde in Berlin-Neukölln. Und jetzt fängt es auch an, dass er im Internet von seiner Sinnsuche berichtet. Er vernetzt sich jetzt hier mit anderen strengen Gläubigen und baut bald seinen eigenen Kanal Nature23 auf. Markus B. lebt einen krassen religiösen Glauben aus. Er bezeichnet sich im Internet als sogenannter Tora-Christ. Es ist eine Selbstbezeichnung. Nature23 hat sich das ausgedacht. Er nimmt vieles aus der Bibel sehr wörtlich, vor allem aus dem Alten Testament. Zum Beispiel, dass sich die Frau dem Mann unterordnen soll, wie es dort ja heißt. Oder dass bei Ehebruch die Todesstrafe angedacht werden sollte.
Ja, das sind ja auch einfach Sachen, die in der Bibel stehen, die heute mit unserem heutigen deutschen Grundgesetz überhaupt nicht mehr vereinbar sind. Also wir bringen ja jetzt keine Leute um, weil sie Ehebruch begangen haben oder geben ihnen die Todesstrafe. Und ja, Nature23 scheint das ja aber sehr wörtlich nehmen zu wollen. Also er muss sich ja natürlich an die Regeln in Deutschland halten. Aber zum Beispiel ist es ihm ja auch sehr wichtig, dass eine Frau, mit der er Sex hat, Jungfrau ist, weil das ja auch in der Bibel so steht, dass man nur eine Jungfrau heiraten soll.
Ja, und er ist nicht der Einzige, der das so erzkonservativ sieht. Gemeinsam mit einer kleinen, aber sehr treuen Gruppe baut sich Markus B. im Städtchen Holzminden in Niedersachsen eine Community auf. Also auch nochmal da, er kommt ja aus Berlin. Und Amelie beispielsweise kommt aus NRW und erweitert quasi seine Dienste aus und gründet jetzt ein sogenanntes Tora-Dorf in Niedersachsen. Und auch in diesem Dorf sollen seine Exorzismen stattfinden. Markus B. sieht sich als Mann, der nur das Werk Jesu fortführen würde. Auf der Website seines Exorzistendienstes steht ganz oben ein Zitat aus dem Lukas-Evangelium. Hier heißt es: Jesus gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkünden und die Kranken zu heilen. Seine ersten Exorzismusversuche unternimmt Markus B. während einer Hypnoseshow. Er hat sich schon immer gefragt, wie die Leute eigentlich in so einen Trance-Zustand kommen. Er war davon fasziniert, er wollte das auch hinkriegen und mit einem Kumpel fährt er deswegen nach NRW zu einer großen Show, wo sich Leute das Rauchen abgewöhnen lassen wollen. Markus B. sitzt dann zwischen hunderten hypnotisierten Leuten und flüstert irgendwann seiner Nachbarin etwas ins Ohr. Der Kumpel versucht dasselbe in einer hinteren Reihe. Und so probieren die beiden ihre Vorstellung von Geisteraustreibungen zum ersten Mal so richtig aus. Die flüstern da also irgendwelchen hypnotisierten Leuten Sachen ins Ohr, wie zum Beispiel im Namen Jesus weiche, was natürlich mega schräg ist. Und die Frau, die das mitbekommt, die von ihm das ins Ohr geflüstert bekommt, die reagiert auch erstmal total genervt und sie sagt ihm, dass er aufhören soll. Aber Markus B., der sieht das nicht als Belästigung, sondern als Bestätigung, dass sein Gerede tatsächlich den vermeintlichen Dämon in der Frau angesprochen hätte.
Also ganz kurz, ne? Wenn du einfach mir ins Ohr flüsterst, weiche im Namen Jesus, ja, da wächst ja auch ein Dämon in mir. Aber also das ist kein echter, sondern ich bin einfach todesgenervt, wenn irgendein Typ meint, er muss mir jetzt ins Ohr flüstern. Also ich find's auch ultra übergriffig.
Ja. Es ist mega übergriffig und was ist das für eine Logik? Nur weil die Person reagiert genervt, heißt das ja nicht, dass du jetzt recht hast. Also er macht es halt super einfach. Jede Reaktion zeigt, dass der Dämon herausgefordert wurde.
Ich frage mich auch, woher er denn diese Kenntnisse haben soll. Also warum kann er denn jetzt auf einmal Dämonen verschwinden lassen?
Naja, er hat ja sehr, sehr viel die Bibel gelesen.
Ah ja, okay. Und dann kann man das automatisch. Das macht total Sinn.
Das denkt er. Markus B. ist beflügelt von diesem Erlebnis. Er hat ja das Gefühl gehabt, alles hat funktioniert, er hatte Erfolg. Und er probiert von nun an weiter seine Vorstellung von Exorzismen aus. Ein anderer Kumpel aus Berlin leidet angeblich unter Verfolgungswahn und schlägt in seiner Wohnung alles klein. Markus B. sagt ihm, dass er da eine Methode weiß und er könnte ihm helfen. Der Kumpel stimmt zu und die beiden treffen sich. Bei diesem Treffen bindet Markus den Kumpel fest und betet auf ihn ein. Es klappt aber nicht ganz, der Kumpel schwitzt nur stark, aber sonst tut sich nicht wirklich irgendwas. Markus B. zweifelt nicht an seiner Methode, sondern eher an dem Kumpel. Vermutlich hat er sich einfach mit dem Glauben nicht so beschäftigt und sich dem nicht geöffnet.
Ich finde aber, jeder darf ja an sich glauben, an was er möchte. Und jeder kann auch seine Leistung, was auch immer das ist, jedem zur Verfügung stellen. Ich finde es halt ein bisschen schwierig, wenn dann die Person nicht mehr Freunde sind, sondern minderjährige Mädchen.
Ja, und das ist das, was jetzt gleich passieren wird. Also seitdem macht Markus B. weiter. Er hat es ja jetzt bei einer Person auf dieser Veranstaltung versucht, jetzt bei seinem Kumpel und jetzt weitet er sein Netz aus. Einige dieser Rituale filmt Markus B. und stellt sie auf Social Media. In den Videos sind immer Frauen zu sehen. Wer sie sind oder wie sie an Nature 23 geraten sind, das ist nicht so leicht rauszukriegen und auch nicht, wo das alles stattfindet. Seine sogenannten Dienste, wie er sie nennt, finden nämlich im Verborgenen statt. Und das alles wäre auch gar nicht wirklich ans Licht gekommen und wäre auch nicht, ja, in dieser Folge von uns hier besprochen worden bisher, ohne die Hilfe einer Hackerin. Nature 23 hätte das alles genau so weitermachen können, ohne kritische Kommentare und Menschen, die mal genauer hinsehen, wenn da nicht Nella gewesen wäre. Im April 2022 bekommt Ornella Alami eine E-Mail. Nella ist 25 Jahre alt und arbeitet für eine IT-Firma in Süddeutschland als Spezialistin für Cybersecurity. Aber dafür ist sie nicht wirklich bekannt, sondern eher für das, was sie nebenberuflich macht. Denn unter dem Hackernamen N3LL4, also Nella in abgewandelter Form, knackt sie lieber Sicherheitssysteme, als für sie zu arbeiten. Aber sie versteht sich nicht bloß als Hackerin, die in irgendwelche Computer eindringt, sondern als sogenannte Hacktivistin. Nella jagt Kriminelle im Netz. Zum Beispiel sogenannte Groomer, also Pädokriminelle, die in sozialen Netzwerken Kinder belästigen. Und ich habe dir auch mal ein Foto von Nella mitgebracht. Ich finde es super spannend, weil man sieht eine wunderschöne Frau, die vor einer Reihe von Bildschirmen sitzt und dem ungewöhnlichsten Hobby nachgeht, von dem ich jemals gehört habe.
Oh, ich finde das aber so stark, ne? Also gerade wenn, sie ist ja auch selber eine junge Frau, dann solche Frauen auch irgendwie für Frauen einstehen und ihnen im Netz helfen oder auch Kindern helfen. Also da ist ja oft der Staat auch ein bisschen hilflos und kommt oft nicht so viel weiter, weil er einfach offiziell auch nicht hacken darf. Und gerade wenn man so pädokriminelle Netzwerke aufdeckt, da braucht es einfach solche Leute. Und ich bin so dankbar, dass es so Hacktivisten gibt, die sich genau für sowas einsetzen und dann solche Verbrechen aufdecken können.
Und Nella und ihr Team, die werden überschüttet mit Hinweisen. Also die bekommen jeden Tag Hinweise auf Kindesmissbrauch, auf Rechtsextreme oder Stalking. Welchen Sachen sie nachgehen, das wählen sie streng aus, denn sie haben auch nicht unfassbar viel Zeit. Und fast hätte Nella auch den Hinweis zu Nature 23 aussortiert. Denn was sie jetzt dort in der Mail liest, klingt erstmal wie ausgedacht. Die anonyme Absenderin berichtet nämlich von einem angeblichen Exorzisten, der Frauen mit psychischen Krankheiten und auch Minderjährige anlockt. Dieser möchte sie, Zitat, behandeln. Und dabei soll es aber in Wirklichkeit um sexuelle Übergriffe, Manipulation und Misshandlungen gehen. Die unbekannte Absenderin erzählt, dass sie selbst Betroffene von Nature 23 ist und sich unter falschem Namen als Geldspenderin ausgegeben hat, um sich so in seinen Kreis einzuschleichen. Nella bleibt jetzt erstmal skeptisch, was sie aber schließlich überzeugt, ist, dass die Absenderin ihr Videos mitschickt. Und in diesen Videos sieht Nella unter anderem, wie Nature 23 eine Frau mit Streichhölzern verbrennt. Nella hackt sich jetzt in die Konten von Nature 23. Zugriff auf Mail-Konten bekommt man durch Phishing oder Datenbanken, Telegram und WhatsApp durch SIM-Swapping. Und auf einmal bekommt das Phantom einen Namen. Es ist Markus B., 40 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Berlin. Das alles kann Nella herausfinden. Sie findet außerdem auch weitere Videos von Frauen, die von Nature23 über Wochen hinweg ausgefragt, exorziert und manipuliert wurden. In den Mailverläufen und Chats liest Nella, dass viele dieser Frauen unter einer besonderen psychischen Krankheit leiden. Einer dissoziativen Identitätsstörung, kurz DIS. Es sind Menschen, die in ihrer Vergangenheit stark traumatisiert wurden. Solche Frauen scheint Nature23 besonders spannend zu finden und besonders zu suchen. Und wie bei Amelie, unserem Mädchen, von dem ich ja am Anfang der Geschichte erzählt habe, scheint er den Frauen einzureden, ihre psychischen Probleme seien in Wirklichkeit Dämonen. Und er könne sie davon befreien.
Also wir haben ja über so eine DIS schon oft bei Mordofex gesprochen. Ich fände es aber trotzdem spannend, das, glaube ich, nochmal einzuordnen, gerade weil es ja in diesem Fall auch so eine wichtige Rolle spielt.
Es ist für diesen Fall total wichtig und es ist ein Thema, das auch in der Wissenschaft immer noch aktuell bearbeitet wird. Also es gibt dort Forschung und wir haben in den letzten Jahren sehr viel dazugelernt. Also kurz einmal, um alle abzuholen, unter einer DIS versteht man eine multiple Persönlichkeitsstörung. Das kann sich wahrscheinlich jeder so grob vorstellen. Das ist die veraltete Bezeichnung für eine DIS. Die neuere Bezeichnung ist dissoziative Identitätsstörung. Und einfach gesagt haben Menschen mit DIS das Gefühl, dass mehrere Personen in ihrem Körper leben. Also multiple Persönlichkeitsstörungen, die wurden schon Ende des 19. Jahrhunderts beschrieben. Aber weil das Krankheitsbild so komplex und verwirrend ist, zweifeln manche Psychiater und Psychiaterinnen auch heute daran, dass es überhaupt derart klar voneinander getrennte Identitäten wirklich geben kann. Man muss aber auch sagen, seit 2022 ist die DIS im internationalen Klassifikationssystem der Krankheiten gelistet. Also die Weltgesundheitsorganisation gibt immer so eine Klassifikation heraus und darin ist die DIS nun auch registriert. Besser als ich kann das der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Trauma und Dissoziation erklären. Das ist Harald Schickedanz. Er ist ärztlicher Direktor in der Klinik Hüttenbühl im Schwarzwald. Also er hat schon selbst mit Hunderten von DIS-Patienten gearbeitet und sie als Chefarzt betreut. Und er erklärt das Ganze so.
Wenn Sie sehr früh im Leben Hochstress erleben, schwerste Vernachlässigung oder massive Gewalterfahrung, dann wachsen diese Dinge, die zusammenwachsen müssten, nicht zusammen. Dann haben Sie eine strukturelle Dissoziation. Und wenn Sie als integrierter Erwachsener gezielt maximalsten Schmerzen und maximalsten Stress ausgesetzt werden, zum Beispiel in einer Folter, dann kann dieser Teilungsprozess auch im Erwachsenenalter auftreten. Ja? Also dissoziativ heißt geteilt. Ja? Geteilt, und die Teilung entsteht durch toxische Stresserfahrung, meistens durch immer wiederkehrende. Ja? Und dann bleibt das, was vielleicht während einer maximalen Stresserfahrung nur kurzfristig auftritt, ja, das bleibt einfach als ein neuronales Netz bestehen. Ja. Also diese Menschen sind in einem Zustand Kinder, in einem anderen Zustand Schläger, ja, und in wieder einem anderen Zustand scheinbar normale Mitmenschen, die aber bestimmte Gefühlsqualitäten nicht haben und in bestimmten Situationen plötzlich blitzschnell ihr Verhalten verändern und auch Bewusstseinsveränderungen dabei erleben.
Als Kind lernt man die Welt ja gerade erst kennen, also man erfährt, was ist gut, was ist böse, was tut weh, was nicht. Und meistens lehren das die eigenen Eltern. Diesen Prozess nennen Schickedanz Integration. Schwierig wird es jetzt, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sollten. Wenn zum Beispiel Mutter oder Vater gewalttätig sind, aber gleichzeitig auch die Person sind, zu der das Kind läuft, wenn es Schmerzen hat. Oder die Eltern füttern das Kind braucht die Eltern, es überlebt nur durch die Nahrung. Gleichzeitig wird es aber auch von den Eltern vernachlässigt und geschlagen. Dann lernt das Kind nicht, dass Gut und Böse unterschiedliche Dinge sind, sondern in der gleichen Person vereint. Und das erklärt Schickedanz wie folgt.
Dissoziation, strukturelle Dissoziation ist ein Mangel an Integration. Und wir kommen alle mit Handlungssystemen auf die Welt, die parallel existieren. Die Integration, die Vernetzung, kommt durch liebevolle Beälterung zustande. Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, aber
noch nicht.
Falls das mal der Fall ist, werden Sie merken, die haben zum Beispiel 19 verschiedene Arten zu schreien. Und die Eltern erfahren mit den Kindern zusammen, was das zu bedeuten hat. Und wenn es gut läuft, dann erzählen wir das unseren Kindern. Ach ja, da tut der Bauch weh. Ach, ist dir langweilig. Möchtest du schlafen? Hast du vielleicht Hunger? Ja? Und daran schließen sich Integrationsprozesse an. Das Kind versteht, wenn der Magen knurrt, könnte das Hunger sein. Das Kind ist zappelig und weiß gar nicht, was los ist, aber es kriegt beschrieben, du langweilst dich, du brauchst eine Anforderung, sowas. Ne? Also das ist der Prozess der Integration, der uns ungefähr ab 21 zu einem Menschen macht, der in der jeweiligen Gesellschaft einigermaßen zurechtkommt und auch eine Idee davon hat, was aus ihm werden soll.
Das Problem ist also, wenn die Dinge eben nicht so laufen. Wenn wir leiden, egal ob als Kind oder als Erwachsener, dann reagiert der Körper. Er will nicht, dass wir uns schlecht fühlen. Im Zweifel hilft er uns auch, Traumatisches zu verdrängen, um uns zu schützen, sagt Schickedanz. Und wenn man das erlebt, was hier Harald Schickedanz beschrieben hat, dann kann eben so eine Diss entstehen. Und er hatte auch von ganz vielen verschiedenen Momenten erzählt, beispielsweise davon, dass er eine Patientin hatte, die zu ihm gesagt hat, sie weiß nicht, warum ihr Geld immer weg ist. Also ihr Konto ist immer leer. Und irgendwann haben sie zusammen Videos gesehen von einer Überwachungskamera der Bank, bei der sie ihr Konto hat. Und auf diesen Videos ist zu sehen, wie die gleiche Person, die sich darüber Sorgen gemacht hat, wo ihr Geld hingeht, in anderer Kleidung das Geld selber abhebt. Und sie konnte sich nicht daran erinnern, dass sie das war. Oder er erzählt zum Beispiel auch von einer Situation, wo eine Patientin auf der Toilette sich eingesperrt hat und dort die Persönlichkeit gewechselt hat und dann nicht mehr wusste, warum sie dort ist. Also wirklich Dinge, von denen man erstmal nicht ausgeht, dass das Gehirn zu so etwas fähig ist, um die eigene Persönlichkeit zu schützen.
Ja, ich glaube, der Körper kann ganz viel tun, um sich zu schützen. Und das ist ja echt immer so ein Schutzreflex, ne? Wenn es irgendwie eine Situation ist, die einen triggert, die irgendwas rausholt, dass man dann irgendwie so eine Persönlichkeit vorschiebt, die einem helfen soll, die vielleicht das Trauma trägt und den anderen Persönlichkeiten, die haben das Trauma nicht, also die sind damit nicht belastet. Ich finde das an sich natürlich, wenn man das immer hört und sich vorstellt, man hat mehrere Persönlichkeiten in seinem Kopf, dann macht das mir erstmal Angst. Wenn man so Videos sieht von Leuten, die von DIS betroffen sind, dann erzählen die ja oft, das ist wie so eine WG im eigenen Kopf und dass man da auch ganz gut miteinander klarkommt, teils. Es ist irgendwie eine Krankheit, über die man aber natürlich auch noch ganz wenig weiß und wo auch noch viel erforscht werden muss.
Ich finde es auch ganz spannend. Also oft, wenn wir über die DIS reden, kriegen wir danach auch Nachrichten. Und das sind dann auch Nachrichten, wo die Person oder die Personen sich melden und sagen, hey, wir sind viele, wir schreiben diese Nachricht zusammen, weil die Persönlichkeit Anna beispielsweise euren Podcast gerne mag und will, dass ich diese Nachricht schreibe. Also es ist total spannend und vielleicht haben wir auch irgendwann mal die Möglichkeit, dass wir in solchen Folgen nochmal genauer mit den Leuten sprechen und darauf eingehen. Aber das Wichtige in dieser Folge ist ja, warum interessiert sich Nature 23 überhaupt für genau diese Menschen? Markus B. ist der Meinung, dass jedes chronische physische und psychische Leiden auf Dämonen zurückzuführen ist. Und diese Besessenheit könne jeden treffen und die Krankheiten sich bis in die folgenden Generationen auswirken, so wie es ja auch in der Bibel steht. Diese Dämonen seien also auch der Grund für Kinder mit Behinderung, behauptet zumindest Markus B. Das ist natürlich absolut gefährlicher Quatsch.
Boah, das finde ich so schwierig. Also er macht ja einfach jetzt so ein Bild auf, dass Menschen, die eine Behinderung haben, von Dämonen besessen sind. Was natürlich auch ein super fragwürdiges Bild entstehen lässt und was natürlich in keiner Art und Weise stimmt. Und das finde ich ganz schlimm.
Es ist fast schon wahnhaft. Also wir wissen ja auch durch Forschung, wie zum Beispiel auch psychische Krankheiten entstehen. Und es hat halt teils einfach biologische Gründe, teils biografische Gründe. Aber wir wissen auf jeden Fall auch durch die Forschung, es entsteht nicht durch unreine Geister.
Ja, und es ist einfach total schwierig, sowas zu behaupten, weil Behinderte müssen eh damit kämpfen, dass sie ihren Platz in der Gesellschaft finden und haben immer wieder mit Diskriminierung zu kämpfen und damit, dass Menschen sie nicht als vollwertig annehmen, was ganz, ganz schrecklich ist. Und wenn dann noch gesagt wird, dass diese Menschen von Dämonen besessen sind, also mehr ausgrenzen kannst du ja jemanden nicht und ihn dann sozusagen von der Kirche als schlecht abstempeln zu lassen, boah, also das macht mich richtig wütend.
Also es ist halt für genau die Leute eine einfache Erklärung, denen das alles zu komplex ist, so wie Markus B. Das ist teilweise natürlich schwer zu verstehen, wie, warum sind Menschen unterschiedlich? Ja gut, er hat sich halt eine einfache Erklärung gesucht, das sind halt die Dämonen, die erklären alles, alles in der Welt. Nach diesen Menschen sucht Markus B. jetzt aber auch, also nach Leuten, die besonders hilfsbedürftig sind. Er grast das Internet nach Betroffenen mit psychischen Krankheiten ab und nimmt mit ihnen Kontakt auf, um ihnen seine Art der Behandlung vorzuschlagen, nämlich ein Exorzismus. Nature23 prahlt, er habe schon 700 Exorzismusfälle gehabt, viele auch übers Internet oder übers Telefon. 70 Mal habe er den Exorzismus persönlich durchgeführt und darunter seien etwa 30 Frauen mit einer dissoziativen Identitätsstörung gewesen. Überprüfen lassen sich diese Angaben natürlich nicht. Weil Markus B. ein großes Geheimnis aus diesen Ritualen macht, weiß man eben halt auch nicht, was stimmt davon und was nicht. Er erzählt weder, woher diese Leute kommen, noch wer sie sind. Aber die Hackerin Nella recherchiert jetzt weiter. Und sie sieht, dass es Markus B. nicht nur um krude Exorzismus-Experimente geht, sondern auch um andere Dinge. In den Chatverläufen sieht sie, dass Markus B. auch sexuellen Kontakt zu minderjährigen Mädchen aufbaut. Markus B. macht keinen Hehl aus seiner Vorliebe. Auf TikTok schreibt er unter sein Profil: Suche Jungfrau zum Heiraten. In einem WhatsApp-Chat-Verlauf mit einer 14-Jährigen, den Nella entdeckt, fragt Markus B. das Mädchen, ob sie Erfahrung mit Analsex habe. Zum Beispiel mit einer Haarbürste. Er fragt sie auch oft nach Intimbildern und er schreibt, die beiden könnten ja vielleicht dann in 4 Jahren heiraten, wenn es halt legal geworden ist, dass sie heiraten.
Ich möchte noch mal ganz kurz betonen, wir reden hier über einen Mann, der um die 40 ist und ein 14-jähriges Mädchen.
Nella veröffentlicht dann ihre Ergebnisse mit zum Teil sehr persönlichen Daten von Markus B. Ende April 2022. Das macht sie in einem öffentlichen Telegram-Kanal und monatelang kommt fast täglich Neues dazu. Nella geht damit ein Risiko ein, muss man sagen. Sie gibt auch ihre Informationen an die Polizei weiter, balanciert mit den Hacks aber selbst am Rande der Strafbarkeit. Das Risiko nimmt Nella aber in Kauf, auch weil sie die Wirkung bemerkt. Es spricht sich nämlich jetzt herum, dass endlich jemand etwas gegen Markus B. unternimmt. Und es melden sich viele betroffene Frauen bei ihr. Einige zeigen Nature23 daraufhin auch an. Die finden das sehr auffällig und melden das. Daneben fordert Nella ihn auch auf, alle Videos zu löschen und seine Aktivitäten einzustellen. Sie spricht sogar direkt mit ihm. Erst lenkt er ein und akzeptiert die Forderungen, nur um dann doch weiterzumachen. Aber Markus sieht keine Schuld bei sich. Markus B. sieht sich selbst als Opfer einer Kampagne durch Nella. Und die macht auch weiter, veröffentlicht weiter Daten und tauscht sich mit Betroffenen und der Polizei aus. Es scheint jetzt so, als käme der Widerstand gegen Nature23 nun endlich ins Rollen. Bis der Fall im Juni 2022, fast 2 Monate nach dem Hack, eine neue Wendung annimmt, an der Nella fast zerbricht. Ein paar Wochen nach dem Hack im April 2022 meldet sich eine Frau bei ihr. Diese Frau erzählt, dass Nature23 auch sie exorzieren wollte, aber sie brach den Kontakt ab, bevor es zu einem persönlichen Kontakt kam. Sie hörte von den Hacks von Nella und wollte nun etwas tun. Genauer gesagt, sie hat eine riskante Idee. Sie schlägt jetzt Nella etwas vor. Und zwar, dass sie sich selbst als Lockvogel in die Welt von Nature23 einschleusen lassen könnte. Nella denkt erst nach, sie ist sich unsicher, aber am Ende stimmt sie zu. Sie kreiert jetzt eine neue Identität für die Frau. Eigentlich ist die Frau in ihren 30ern, aber Nella retuschiert ein paar Fotos, sie ist ja super gut drin, sie verzerrt ihre Stimme und sie fälscht auch noch ein paar Social-Media-Konten für die Frau. Und am Ende hat die Unbekannte die Gestalt eines jungen Mädchens, 14 Jahre alt. Das Mädchen behauptet nun online, dass sie verzweifelt nach Hilfe suchen würde, weil sie glaubt, an einer psychischen Störung zu leiden. So die Story zumindest. Die Frau möchte anonym bleiben, daher nennen wir sie so, wie auch der Lockvogel heißen wird. Jule. Jules Ziel ist es jetzt, Beweise für Nature23 übergriffiges Verhalten gegenüber Minderjährigen zu finden. Sie will wissen, ob er unangemessene Bilder verschickt oder verlangt, und sie will sein Netzwerk kennenlernen und auch mehr über die Exorzismen wissen. Markus B. blendet ja überall seine Nummer ein in seinen Videos und daher dauert es auch nicht lange, bis der Plan wirklich aufgeht. Im Frühsommer 2023 fängt Nature23 an, mit Jule zu schreiben. Die beiden chatten jetzt erst über die Schule. Jule sagt ja, sie sei 14 Jahre alt. Dann schreiben sie über das Wetter. Markus B. fragt, wie groß ihre Brüste sind, wie flach ihr Bauch ist, wie weit ihre Hüften sind, ob sie sich schminkt. Und auch Jules Sexleben interessiert Nature23. Er fragt, ob sie schon einen Freund hatte oder ob sie jemals Sex hatte. Und er fragt sie nach Intimbildern.
Meiner Meinung nach kannst du das nicht damit rechtfertigen, irgendwelche Dämonen austreiben zu wollen.
Vielleicht sind Dämonen auch einfach nur ein Vorwand, um an die jungen Frauen zu kommen. Also das ist vielmehr gerade die Vermutung. Jule versucht, Nature23 bei Laune zu halten, ohne sich zu verraten. Sie schreibt weiter mit ihm. Wenn Nature23 nach einem Nacktbild fragt, schickt Jule ihm eins von Nacktschnecken. Wenn er nach einem Treffen fragt, sagt sie, dass ihre Eltern das mitbekommen würden. Nature23 fordert sie dann auf, heimlich abzuhauen. Also eine Parallele zu dem Fall von Amelie. Wenige Wochen später schickt Markus B. das Bild eines nackten männlichen Unterleibes. Das Genital von ihm ist mit Emojis überdeckt. Dazu schreibt Markus B., hey, wer hat die ganzen Aufkleber da drauf gemacht? Mit 5 Lachsmilies.
Hier konfrontiert die SZ Markus B. auch zu im Interview und das finde ich ganz spannend. Marvin spricht ihn darauf an, auf dieses Nacktfoto, das er ja diesem 14-jährigen Mädchen geschickt hat. Und daraufhin sagt er, es ist einfach nur ein lustiges Bild mit Emojis. Also kein Nacktbild, sondern es ist ja nur ein lustiges Bild. Ich weiß nicht, meiner Meinung nach finde ich, wenn man mir sowas schicken würde, finde ich es kein lustiges Bild, wenn man einen, einen Penis schickt und darauf Emojis packt. Das finde ich nicht lustig als Frau und das finde ich nicht lustig, sondern das finde ich übergriffig als Frau.
Das allein kann man schon anzeigen.
Ja.
Im Juni 2022 bekommt Jule jetzt eine Nachrichtenanfrage auf Instagram. Mit dieser Nachrichtenanfrage hat Jule nicht gerechnet. Sie liest die Nachricht. Hey, sorry, ich hatte das Gefühl, dich anschreiben zu müssen. Das klingt komisch, aber ja. Ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. Ich bin übrigens Amelie.
Also Amelie meldet sich jetzt bei Jule. Das ist ja total verrückt. Amelie, das verschwundene Mädchen, über das wir am Anfang gesprochen haben.
Genau, Amelie, die dann ja irgendwann aufgetaucht ist und dann aber auch gesagt hat, dass Nature sie vergewaltigt hat. Amelie hat jetzt offenbar gesehen, dass Jule und Nature23 angefangen haben, sich auf Instagram zu folgen. Jule weiß natürlich sofort, wer Amelie ist. Sie hat ja auch den Telegram-Leak-Kanal von Nella verfolgt und sie hat auch gehört, dass Amelie bei Nature23 in einem Video war. Sie weiß auch, dass Amelie nun wieder zu Hause ist. Jule berät sich jetzt mit der Hackerin Nella, wie es weitergehen soll, und sie entscheiden, Jule soll mit Amelie weiterschreiben und sich nicht enttarnen. Die beiden unterhalten sich jetzt über die Schule, über ihre Eltern, bis Amelie auf einmal schreibt, wir kennen uns zwar nicht richtig, aber ich mag dich jetzt schon. Du hast jemanden in deiner Kontaktliste, der dir folgt und der sich als netter Typ ausgibt. Aber er ist nicht nett. Jule fragt jetzt nach, wen sie meint. Markus B.? Und Amelie sagt ja. Und dass sich Jule bitte auf gar keinen Fall mit ihm treffen soll.
Das finde ich ja total beachtenswert. Also Amelie warnt jetzt sogar andere Mädchen vor dem Mann, der sie vergewaltigt haben soll.
Ja, und es ist auch sehr auffällig. Also du würdest ja nicht andere Mädchen warnen, wenn dir nicht selber was Schreckliches passiert ist. Jule hakt jetzt nochmal nach und fragt, wirst du dich denn nochmal mit ihm treffen? Und Amelie antwortet jetzt, dass sie es tatsächlich überlegt, ja. Sie sagt, sie hat die Hoffnung, dass sie ihn noch in Schach halten kann irgendwie. Als Jule das hört, tut sie alles, um Amelie jetzt erstmal davon abzubringen. Sie ist jetzt nicht mehr nur Lockvogel, sondern auch irgendwie eine Freundin. Im Juli 2022, an ihrem 16. Geburtstag, verschwindet Amelie wieder aus der Wohngruppe. Kurz zuvor hat sie noch das Gemeinschaftstablet der Wohnung benutzt. Ihre Betreuerin entdeckt jetzt auf dem Gerät, dass Amelie wieder in Kontakt mit Nature23 war. Anscheinend hat der ihr ein Zugticket geschickt und mit diesem Ticket ist sie nach Holzminden gefahren. In das kleine Dorf, wo Markus B. ja gerade seine Tora-Gemeinschaft aufbaut. Ihre Betreuer sind diesmal vorbereitet und sie wissen, was zu tun ist. Sie informieren jetzt direkt die Polizei in Holzminden und die Hackerin Nella, die gleich einen möglichen Aufenthaltsort nennt. Nella schickt den Ermittlern jetzt auch nochmal alles, was sie ausgegraben hat, aber anscheinend verstehen die Polizisten die Dringlichkeit nicht so richtig. Es herrscht jetzt erstmal Verwirrung, weil offiziell, sie schauen ja jetzt nach, wohnt Markus B. in Berlin und Amelie wohnt in Nordrhein-Westfalen. Warum treffen die sich also in Niedersachsen, in Holzminden? Am Ende einigt sich die Polizei mit den Betreuern und schickt dann doch eine Streife. Die Beamten klingeln jetzt bei einer Adresse, wo sich Markus B. angeblich aufhalten soll. Dort treffen sie aber weder ihn noch Amelie an. Aber heute weiß man, Amelie ist damals bei Nature 23. Wieder bleibt Amelie verschwunden, diesmal sogar eine ganze Woche. Wieder kommt sie eher plötzlich nach Hause. Und die Betreuer rechnen auch wieder mit einem aufgelösten Mädchen. Diesmal ist Amelie aber nur etwas hungrig und durstig und sonst völlig in Ordnung. Und diesmal erzählt Amelie von einem Exorzismus, den Nature 23 an ihr gemacht haben soll. Dass sie unter Wasser gedrückt wurde und dass man das Ganze dann Taufe genannt habe. Und dass Amelie, wie die Frau aus dem Video vorhin, gefesselt wurde. Ein paar Wochen später taucht auf dem YouTube-Kanal von Nature 23 dann ein Video auf. Wieder sieht man kein Bild, sondern hört nur eine Stimme. Es ist die von Amelie. Es ist eine ruckelige Sprachnachricht, etwa 20 Minuten lang. Und darin, in dieser Nachricht, nimmt sie alle Vorwürfe gegen Nature 23 zurück. In diesem Video, das sie zusammen mit Markus B. aufnimmt, sagt sie nun auch, dass es einvernehmlicher Sex gewesen sei.
Also ich muss bei sowas natürlich auch immer an meine Epstein-Recherche zurückdenken. Und da muss man halt einfach sagen, dass wenn jemand minderjährig ist, auch so eine Freiwilligkeit immer wirklich in Frage gestellt werden muss. Und dazu denke ich mir halt jetzt natürlich auch noch, wir wissen ja nicht, unter welchen Umständen dieses Video entstanden ist. Ne? Mhm. Ob er sie dazu vielleicht auch gedrängt hat, ob sie sich genötigt gefühlt hat, das zu machen. Ja, finde ich schwierig.
Absolut. Also sie hat das Video ja auch nicht allein in ihrer Einrichtung aufgenommen, sondern Markus B. sitzt neben ihr. Das ist natürlich super auffällig und es ist leider bis heute unklar, unter welchen Umständen diese Sprachnachricht wirklich entstanden ist. Es gibt aber Chatnachrichten von Amelie, die darauf hindeuten, dass das Video unter Zwang entstanden sein könnte. Aber ob das stimmt, fragt auch die SZ Markus B. und der bestreitet das. Der bestreitet auch die Vergewaltigung von Amelie und er sagt, der Sex sei einvernehmlich gewesen. Dass er aber was mit einer 15-Jährigen anfängt, sieht er auch nicht als Fehler.
Er rechtfertigt das natürlich mit der Bibel und dass laut der Bibel das nicht schlimm ist. Und natürlich muss er sich nach deutschem Recht an sich richten, aber laut der Bibel kann man ja auch was mit jüngeren Frauen haben.
Amelies Betreuerin sagt, dass Markus B. in Amelie ein gutes Opfer gefunden habe. Als Mann könne man sie leicht mit Druck überzeugen, das ist den Betreuern schon aufgefallen. Sie sagt auch, ein paar Komplimente, ein bisschen drängen, du willst mir doch gefallen, dann brennt was durch bei ihr.
Ja, also wir reden ja hier auch über ein Mädchen, das aus schwierigen Verhältnissen kommt, die auch psychische Probleme haben soll. Und wenn die dann einfach von einem deutlich älteren Mann beeinflusst wird, ist eh immer schwierig, finde ich. Also der hat er sich natürlich auch ganz bewusst ein Opfer ausgesucht, das er wahrscheinlich leicht manipulieren kann.
Und wir wissen ja auch noch nicht genau, ob sie wirklich unter psychischen Krankheiten leidet und so großen Leidensdruck hat, dass auch ein Exorzismus für sie in Frage kommt und sie denkt, dass es eine Lösungsmöglichkeit sein könnte. Aber die Betreuer als auch die Polizistinnen und Polizisten haben jetzt viele Fragen. Also sie verstehen nicht ganz, warum ist Amelie nochmal zu dem Mann hin, der sie doch angeblich vergewaltigt haben soll? Wieso lässt man sich auf sowas wie einen Exorzismus nochmal ein? Und sie finden das auch ein bisschen komisch. Anscheinend hat Markus B., das weiß man heutzutage, eine große Macht über seine Opfer. Viele betroffene Frauen berichten, dass er die Leute derart manipuliert und auch emotional erpresst, dass sie deswegen mitmachen. Vor seinen Exorzismen führt er lange Gespräche. Er chattet und skypt mit den Frauen, er hört zu, stellt Fragen und wenn er sie attraktiv findet, macht er Komplimente. Während dieser Gespräche erfragt er ihre Vergangenheit, ihre Krankheitsgeschichte und auch ihre Ängste. Viele fragt er auch konkret nach medizinischen Unterlagen mit Diagnosen, nach Klarnamen und Wohnadressen. In ihrer Verzweiflung geben viele der Frauen Markus B. diese Information. Sie glauben, dass er ihnen helfen kann. Später wird es zum Verhängnis. Denn mit diesen persönlichen Informationen erpresst er sich die Verschwiegenheit vieler Betroffener. Das berichten mehrere Frauen. Wenn sie belastbare Details ihrer Erlebnisse mit Nature 23 erzählen, droht er ihnen oder seine Anhänger. Sie drohen, dass diese Informationen veröffentlicht werden. Und weil die betroffenen Frauen auch an psychischen Störungen leiden und sowieso schon instabil sind, schlägt das Druckmittel auch an. Auch Amelie soll ja eine Persönlichkeitsstörung haben. Aber ja, es ist insgesamt ziemlich kompliziert. Das findet auch die Staatsanwaltschaft zum Fall Amelie. Sie hat Markus B. ja nach ihrem ersten Treffen bei der Polizei angezeigt. Es gab auch eine Gefährderansprache. Also die Polizei hat tatsächlich Kontakt zu Markus B. aufgenommen und ihn auch verwarnt. Aber viel mehr passierte nicht. Die Ermittlungen wurden recht schnell wieder eingestellt, und zwar am 21. September 2022, also nur wenige Monate, nachdem alles passiert ist. Ich finde das so kritisch, muss ich leider sagen. Man kann doch nicht einmal hinfahren und einmal fragen, können Sie bitte lassen? Und er sagt, okay, und das war's.
In diesem Fall haben wir ja ganz viel. Wir haben die Videos, wir haben die Chatnachrichten. Und ich finde, das muss sich jetzt einfach nochmal angeschaut werden, weil das kann doch nicht wahr sein. Wir reden hier nicht nur von einem Mann, der Leute festbindet. Und da ist nämlich der große Punkt, dass er sich teilweise dafür die Einverständnisse vorgeholt hat. Sondern wir sprechen auch einfach von einem Mann, der minderjährige Mädchen anschreibt.
Ja, und ich verstehe deine Wut komplett. Mir geht's genau gleich. Also leider ist es so, dass im juristischen Sinne Amelie anscheinend für die Behörden zumindest widersprüchlich gehandelt hat. Im Polizeiprotokoll erzählt sie von den Annäherungsversuchen von Markus B. Hier erzählt sie, er habe sie am Rücken gestreichelt. Sie habe ihm gesagt, dass sie das nicht möchte. Als sie dann einen Film geguckt haben, habe Markus B. sie an der Brust gestreichelt. Sie habe erneut gesagt, er solle aufhören. Als es dann zum Sex kam, hat Amelie anscheinend nichts mehr gesagt, sondern es einfach über sich ergehen lassen. Das finde ich, ist einfach nur schlimm. Und genau das ist aber das Problem. Amelies Anwalt sagt, weil Amelie sich anscheinend nicht mehr mit Händen und Füßen gewehrt hat, weil sie nicht zu jeder einzelnen Handlung Nein gesagt hat, sondern es einfach irgendwann über sich ergehen hat lassen. Deshalb lässt es sich nicht feststellen, dass Markus B. es wusste, dass Amelie das nicht will. Und auch, dass Amelie nach dem ersten Kontakt erneut zu ihm fährt, lässt die Staatsanwaltschaft an allem zweifeln. Es ist also so, dass es etwas anderes wäre, wenn Amelie gesagt hätte, ich habe versucht, ihn mit allen möglichen Dingen abzuwehren, habe das aber nicht geschafft und irgendwann habe ich aufgegeben. Das zweite Treffen diente dazu, weil ich das mit ihm klären wollte und dann hat er mich festgehalten und deshalb konnte ich mich auch nicht weiter wehren. So, dann wäre es eine andere Sache, dann hätte die Staatsanwaltschaft hier anscheinend mehr Handlungsbedarf und es könnte auch vor Gericht landen. Aber das Bittere ist, dass Amelie diese Gedanken ja anscheinend hatte. Also sie hat im Chat mit dem Lockvogel Julia genau das berichtet. Hier hat sie geschrieben, ich habe das Gefühl oder die Hoffnung, dass ich ihn in Schach halten kann. In anderen Worten sagt sie, ich brauche die Hilfe, ich bin psychisch krank, ich brauche die Hilfe, aber ich hoffe, es kommt halt nicht dazu, dass er mich wieder vergewaltigt. Das ist für mich die Aussage, die sie hier tätigt. Und Julia hat daraufhin geantwortet, das schaffst du nicht, er spielt damit, ich habe auch die Hoffnung, dass ich ihn von anderen ablenke, sodass er nicht noch wen sucht. Und Amelie schreibt, ja, ich weiß genau, was du meinst und genau mit dieser Einstellung bin ich da auch rangegangen, aber jetzt komme ich da nicht mehr weg.
Es ist so schwierig, weil man sieht hier einfach mal wieder, dass manchmal das, was ja rechtlich korrekt ist, einfach, wenn man nach einem Gefühl von richtig und falsch geht, nicht richtig ist. Und wenn man sich das anhört, dass einfach hier ein junges Mädchen von einem deutlich älteren Mann manipuliert wurde, immer wieder überredet wurde, ihr wird eingeredet, sie hätte Dämonen in sich und sie müsste das und das tun, dann sagt, glaube ich, jeder aus dem Bauchgefühl, das ist falsch. Aber das gerichtlich festzustellen, ist dann irgendwie deutlich schwieriger. Es ist auch immer schwierig, dass man dann einem vorschreibt, dass sie jetzt genau hätte sagen müssen, nein, hör auf.
Absolut.
Ich weiß, es ist halt schwierig zu definieren. Also es muss ein deutliches Nein gegeben haben, aber trotzdem ist es halt manchmal so, dass Leute etwas tun und auch wenn man nicht verbal deutlich macht, dass man das nicht möchte, kann man schon davon ausgehen, dass die Person das im Zweifel wahrscheinlich weiß, dass das nicht richtig ist. Und ich weiß nicht. Also für mich ist es schwer vorstellbar, dass sie freiwillig mit ihm Sex hatte.
Und das ist ein gängiges Problem. Also nicht nur im Fall von Amelie, sondern auch bei anderen potenziellen Sexualdelikten gibt es ja oft einfach Aussage gegen Aussage und nicht unfassbar viele Zeugen sind in diesen Momenten dabei. Und man muss sagen, der Bundestag hat im Juni 2016 ja den Grundsatz Nein heißt Nein ins Strafgesetzbuch genommen. Aber es gibt dann natürlich die Schwierigkeit, dass dieses Nein oft nicht bewiesen werden kann. Und daran hat sich auch nicht viel geändert. Am Ende kommt es dann immer auf den Vorsatz an. Also der Täter muss wissen und wollen, dass er gegen den Willen des Opfers handelt. Und hier ist das große Problem, dass ja kaum ein Täter das zugibt, was er seinen Opfern angetan hat. Und deswegen liegt es an den betroffenen Personen, die Tat zu beweisen. Und das wird noch schwieriger, wenn man ein junges Mädchen, wie in diesem Fall, mit psychischen Problemen hat und sich eventuell auch gar nicht gegen so einen erwachsenen Mann behaupten kann. Amelie ist ja nicht die Einzige und das finde ich das Schockierendste. Also die Polizei müsste ja nur ein paar Monate länger recherchieren und dann würden die ja auch viele andere Namen finden. Sie müssten in die Nachrichten schauen, dann würden sie sehen, wie er die jungen Mädchen zu sich lockt und einfach sich da in einem illegalen Bereich aufhält, der auf jeden Fall deutlich wird. Aber es kommt zum exakten Gegenteil. Markus B. feiert die Einstellung des Verfahrens im Fall Amelie als Erfolg. Im Oktober 2022 postet er ein Video und zeigt darin stolz den Briefumschlag von der Staatsanwaltschaft. Darunter legt er eine dramatische Szene aus einem Actionfilm und schreibt als Untertitel »An die Welt da draußen, hier spricht der Kaiser. Ermittlungsverfahren wurde eingestellt.« Er hat absolut hundertprozentig keine Schuldeinsicht. Das SZ-Magazin hat ihn dann auch im Sommer 2023 auf die Sachen angesprochen. Hier bestreitet er die Taufe und die Fesselung von Amelie, den Exorzismus aber nicht. Was er auch anders sieht, dass er Menschen mit psychischen Störungen anlocken würde, das sei alles Quatsch. Und auch, dass er die Leute direkt triggert, auch das sei Quatsch. Das sei, Zitat, Paranoia der Hater. Genauer auf Amelie geht er in dieser Konfrontation nicht ein, das sei privat. Sie hätten aber, Zitat, keine Probleme miteinander. Weil er in seinem Handeln keine Fehler sieht, erwartet Markus B. auch keinen weiteren Ärger von den Behörden. Er postet weiter neue Videos. Im Juni 2023 zum Beispiel. Hier lädt er ein Video hoch mit dem Titel »Teufelsaustreibung bei einer Person mit Autismus«. Zwei Männer halten eine Frau fest, während Nature23 sie exorziert. Und anscheinend kontaktiert er auch weiter junge Frauen. Es melden sich weitere Mädchen bei der Hackerin Nella, die dem Anschein nach sexualisierte Nachrichten von Nature23 bekommen haben. Die jüngsten Screenshots sind vom September 2023, also erst vor wenigen Monaten entstanden. Was aber lange unbekannt war, es läuft doch ein Verfahren gegen Markus B.
Ich habe mit dem Journalisten Marvin Kuh noch einiges besprochen und da hören wir jetzt mal kurz rein. Ihr hattet ja Nature23 konfrontiert mit einigen Vorwürfen. Wie hat er denn reagiert?
Also ich habe Nature23 letzten Sommer getroffen mit meinem Kollegen vom SZ-Magazin, Patrick Bauer. Und das war einfach das weirdeste Treffen, was ich vermutlich je gehabt habe. Also der Markus B. ist ein extrem selbstsicherer Mann, was irgendwie logisch ist, wenn er sein Handeln anhand der Bibel rechtfertigt, also mit den ganzen vagen Passagen, wo er sich halt alles so zurechtbiegen kann, wie er will. Und er hat sich weite Teile des Gesprächs voll als Opfer gesehen, also als Opfer von der Hackerin Nella, als Opfer von falscher Verdächtigung. Die Vorwürfe der betroffenen Frauen sind auch alle durch Neid oder durch ihre psychischen Störungen entstanden. Also so sieht er das jedenfalls. Und dazu kam halt noch so allerlei frauenfeindlicher Mist und auch wirklich schlimme und schwer aushaltbare Ansichten. Zum Beispiel so zu seinem Umgang mit minderjährigen Mädchen. Und wenn man ihm mal so eine Zeit lang zuhört, also so wirklich zuhört, mit dem ganzen Vorwürfen konfrontiert und auch mal so das ganze Zeug in Frage stellt, was er da so verzapft, dann haben wir einfach so das Bild von einem Mann bekommen, der einfach total lost ist und sich auch oft genug selbst widerspricht. Also diese ganzen Exorzismen, ich hatte den Eindruck, er sieht das als eine Art sehr ernstes Hobby Und wenn er die Interessentinnen attraktiv findet, dann schmeißt er sich auch mal an sie ran. Und mit diesen ganzen Aktionen nimmt er dabei einfach in Kauf, dass er massiven psychischen Schaden an den Leuten anrichten kann. Und was er auch ganz genau drauf hat, er kann so zwischen der Linie, also er weiß ganz genau, wo die Linie ist zwischen strafbaren Handlungen und auf der anderen Seite der Bereich, wo es gerade noch okay ist, ne? Beziehungsweise dieser Bereich, wo man ihm nicht zweifelsfrei irgendetwas nachweisen kann.
Wie ist der aktuelle Stand in dem Fall? Wird dazu noch etwas kommen?
Wir haben erfahren, dass es viele betroffene Frauen gibt. Einige von denen haben Markus B. auch angezeigt. Aber wenige Ermittlungen wurden halt angeschoben. Und soweit ich wusste, bis zum Ende meiner Recherche im Herbst, Winter 2023, wurden eigentlich alle eingestellt. Aber am Ende haben wir dann erfahren, dass es doch noch ein Verfahren gerade läuft gegen ihn. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt seit August 2022 gegen ihn. Und die Tatvorwürfe sind sexueller Missbrauch von Kindern und Verbreitung, Erwerb und Besitz von jugendpornografischen Schriften. Die Ermittlungen dauern auch noch an und zeigen anscheinend auch Wirkung, weil auf TikTok hat Markus B. Anfang 2024 zum Beispiel gepostet, dass gegen ihn ermittelt wird. Also das hat er selber öffentlich gemacht und kurz darauf wurde der ganze Kanal gelöscht. Und das ist schon eine große Sache, weil das halt für ihn der am schnellsten wachsende Kanal einfach war.
Die Ermittlungen dauern noch an und wir informieren euch hier natürlich, wenn es da neue Infos gibt. Bisher wissen wir, dass die Tatvorwürfe der sexuelle Missbrauch von Kindern sind, sowie Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornografischer Schriften.
Ja, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum das nicht ermittelt wird, aber das macht ja dann Sinn.
Ja, das ist jetzt eine ganz neue Entwicklung erst. Die Sekteninfo Berlin, eine staatliche Beratungs- und Informationsstelle, die hat bereits im April 2021 einen Hinweis zu Nature 23 erhalten und den dann ans Landeskriminalamt geschickt. Und sie befürchteten damals schon, Menschen mit psychischen Problemen könnten seine Dienste in Anspruch nehmen und zu Schaden kommen. Und auch abseits der Behörden hält sich wacker der Widerstand, Gott sei Dank. Ich verfolge das auch die ganze Zeit. Also ich habe auf Instagram, auf TikTok und so immer mal wieder nach Nature 23 geguckt. Mhm. Und es gibt dort keinen offiziellen Account mehr, den ich finden konnte. Aber es gibt so Ableger. Die haben dann nur so 17 Follower, aber heißen ähnlich. Und es könnte sein, dass Markus B. irgendeinen dieser Kanäle selber pflegt. Amelie ist mittlerweile alt genug, um in einer eigenen Wohnung leben zu können. Und seitdem versucht sie auch, die Geschehnisse des traumatischen Sommers zu verarbeiten. Sie ist übrigens auch im Kontakt mit dem Autor, der für diese Folge mit uns zusammengearbeitet hat, Marvin Kuh. Es stand auch kurz im Raum, ob sie in dieser Folge hier auch ein Interview gibt. Aber ich verstehe das auch total. Amelie möchte auch von vielem Abstand nehmen und sie ist halt immer noch traumatisiert und muss erstmal mit allem klarkommen. Also es kann sein, dass wir irgendwann das Interview hier nochmal nachholen, aber das ist gerade erstmal nicht geplant aus Schutz. Von Markus B. hat Amelie auch lange jetzt nichts mehr gehört. Also es scheint auch so, als habe er das Interesse erstmal an ihr verloren bis Dezember 2023. Da kam der SZ-Magazin-Podcast raus über die Machenschaften von Nature 23 und nach fast einem Jahr hat sich Markus B. wieder bei Amelie gemeldet und zwar fast schon mit einer Art Bedrohung. Er und ein enger Vertrauter von ihm bedrängen Amelie mit Chatnachrichten und Anrufen. Sie melden sich immer, immer wieder bei ihr und es ist sogar so, dass der Vertraute von Markus B. Amelie regelrecht belagert. Er droht ihr zwischen den Zeilen, dass wenn sie jetzt nicht für Markus B. in die Bresche springe und ihn schütze, dann kriegen sie und ihre Freunde am Ende selbst Ärger. Mit der Polizei, sagt er. Bei Amelie schlägt diese Drohung ein. Sie hat enorme Schwierigkeiten, sich abzugrenzen. Von außen scheint die Sache eigentlich ja klarer, wer hier das Opfer ist und wer der Täter ist. Aber für Amelie ist das nicht so. Sie hat total das ambivalente Verhältnis. Also Markus B. ist nicht nur die Quelle einer tief sitzenden Angst. Er ist irgendwie auch gleichzeitig derjenige, der ihr Aufmerksamkeit und Nähe schenkt. und sie bespricht mit ihren Betreuern, ob sie eine Kontaktsperre gegen Markus B. erwirken könne. Aber gleichzeitig hat sie auch große Angst, sie ist überfordert, denn anscheinend weiß Markus B. trotz des Umzuges, also sie ist ja jetzt nach NRW gezogen, wo Amelie wohnt und wie sie zu erreichen ist. Sie hat keinen Schimmer, woher er das weiß. Markus B. möchte, dass Amelie erneut zu ihm kommt und ein Video mit ihm aufnimmt, das ihn entlasten soll. Amelie berichtet auch, dass Nature 23 sie aufgefordert habe, Chats zu fälschen. Und das zeigt ja schon alles, ne? Also da wissen wir, wie dieses eine Video auch entstanden sein könnte. Und jetzt gehen wir zu Silvesternacht. Es ist die letzte Silvesternacht, das neue Jahr 2024 steht kurz vor der Tür und Amelie versucht, ihre Angst unter Kontrolle zu kriegen. Sie schreibt auf, was ihr gerade durch den Kopf geht. Stift und Papier haben ihr schon immer geholfen, Klarheit zu fassen und das auszudrücken, was sie nicht aussprechen kann. Sie liebt das Schreiben von Geschichten und so schreibt sie auch ihre eigene Geschichte auf. Sie überlegt hin und her und fasst dann nach den ersten Tagen des neuen Jahres den Entschluss, dass sie zur Polizei geht und ihre Geschichte erzählt. Die ganze Geschichte. Und jetzt zum ersten Mal gegen ihre eigenen Dämonen vorgeht. Und was da jetzt noch folgt, das berichten wir euch hier. Also es ist, wie ihr seht, ein hochaktueller Fall. Es tut sich unfassbar viel, immer wieder und wieder. Und falls wir da irgendwelche neuen Informationen erhalten, updaten wir euch natürlich hier sofort.
Danke, dass ihr euch diese Mord of X-Folge angehört habt. Wir laden euch auf Social Media bei Mord of X noch ganz viele Zusatzinfos, Bilder, Interviews hoch. Und folgt uns, abonniert diesen Podcast, wenn er euch gefällt. Und ja, für mich geht es nächste Woche nach Australien. Und dann nehme ich euch zu zwei australischen Fällen mit. Also ich würde sagen, schaltet nächsten Montag wieder ein. Und dann geht es weiter mit ja, sehr schlimmen Verbrechen aus Down Under.
Ich bin super gespannt und ja, Lynn, ich werde dich vermissen. Du bist mir viel zu lange weg. 3 Wochen. Das finde ich nicht gut.
Aber wir nehmen ja Podcast auf. Wir werden ja trotzdem miteinander sprechen.
Digital sind wir verbunden und
das auf jeden Fall.
Ich muss dich zwar leider kurz einmal blockieren, damit ich nicht diese ganzen wunderschönen Strandfotos sehe, aber ich bin froh, dass wir über australische Verbrechen sprechen werden die nächsten Wochen. Also es wird die kleine Spezialfolgen wieder geben. Und ja, damit eine wunderschöne Woche, liebe Exis. Habt eine gute Zeit und cheers, bis zum nächsten Mal.
Ciao.